Wasser. In dieser Phase ist die Denitrifikation um fast 50% aktiver als während der sommerlichen Schichtung. Und genau hier liegt eine mögliche Gefahr des Klimawandels. Weil die Fähigkeit von Seen, Stickstoff aus dem Wasser zu entfernen, stark von der Jahreszeit abhängig ist, wird sie durch den Klimawandel verändert. In einem starken Erwärmungsszenario könnte sich die winterliche Mischphase um rund 27 Tage verkürzen. Entsprechend würde auch die Stickstoffentfernung im See abnehmen. Wenn der Stickstoff nicht zurückgehalten und abgebaut wird, gelangt er über Flüsse ins Meer. Die Folgen können gravierend sein. Algenblüten in Küstenregionen, sogenannte Todeszonen mit Sauerstoffmangel und eine Belastung empfindlicher Ökosysteme. Professor Dr. Moritz Lehmann, Letztautor der Studie, sagt dazu, ich zitiere ihn, die Studie zeigt, dass selbst relativ geringe Verschiebungen im saisonalen Durchmischungsrhythmus von Seen den Stickstoffkreislauf auf Seenebene und insgesamt den globalen Stickstoffkreislauf messbar beeinflussen können. Zitat Ende. Um die Denitrifikation im See zu messen, nutzten die Forschenden zwei Methoden. Einerseits versetzten sie Sedimentproben mit Stickstoffmolekülen, die das seltene Isotop 15N enthielten. Dieses Isotop erlaubte es, mit speziellen Messverfahren nachzuvollziehen, wie viel des markierten Stickstoffs zu Stickstoffgas umgewandelt wurde. Ein Maß für die Aktivität der Denitrifikation. Andererseits erstellten sie eine Modellierung für den ganzen Baldegger See, um abschätzen zu können, wie viel Stickstoff der See insgesamt abbaut. Beide Wege stimmten zwischen den Beobachtungen und dem Modell überein. Dies ermöglichte es, zuverlässige Vorhersagen zum Stickstoffabbau im See zu treffen. Das hat gezeigt, dass die Winterzeit tatsächlich eine Phase intensiver Denitrifikation ist. Gefunden wurde bei dieser Untersuchung übrigens auch ein bestimmter Ablauf im Sediment. Bestimmte Bakterien bauen dort Chitin ab, ein robustes Molekül, das etwa aus der Hülle von Zooplankton oder aus abgestorbenen Algen stammt und sich im Seegrund ansammelt. Beim Abbau entstehen Verbindungen, die anderen Mikroorganismen als Energiequelle dienen. Diese wiederum betreiben Denitrifikation und wandeln Nitrat in Stickstoffgas um. Der Chitinabbau liefert also gewissermaßen den Treibstoff für den Prozess, durch den der See überschüssigen Stickstoff aus dem Wasser entfernt. Einen ganz anderen Zusammenhang hat eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung offenbart. Ruth Kopmanns, Daniel Meyer-Rieks und Daniel Tuki vom Wissenschaftszentrum haben nämlich am Beispiel der gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen nomadischen Viehhirten, hauptsächlich muslimische Fulani, und sesshaften Bauern in Nigeria gezeigt, wie durch den Klimawandel ausgelöste Dürren bestehende religiöse Konflikte verschärfen. Dafür hat die Gruppe Daten für rund 300 Gebiete in Nigeria von 1997 bis 2020 ausgewertet. Das Auftreten von Dürreperioden wurde mit einem standardisierten Index ermittelt und die religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung in den einzelnen Regionen über die Zahl von Kirchen und Moscheen bestimmt. Außerdem führten die Autoren eine eigene Umfrage im Bundesstaat Kaduna in Zentralnigeria durch. Die empirische Analyse liefert Belege dafür, dass das Auftreten von Dürren die Wahrscheinlichkeit von Konflikten zwischen Viehzüchtern in den Teilen des Landes nicht erhöht, in denen muslimische Hirten einer überwiegend muslimischen, sesshaften Bevölkerung gegenüberstehen. Gewalt wird nur in den Gegenden deutlich wahrscheinlicher, in denen muslimische Hirten auf eine überwiegend christliche Bevölkerung treffen. Wo das Potenzial für interreligiöse Spannungen besteht, das heißt in überwiegend christlichen Teilen Nigerias, kommt es unabhängig vom Klimawandel zu mehr gewalttätigen Konflikten. Dürren verstärken allerdings die Gewalt zwischen Viehzüchtern und anderen Bevölkerungsgruppen erheblich. Das heißt, die negative Wechselwirkung zwischen Dürren und religiösen Spannungen schafft besonders günstige Bedingungen für das Entstehen von Konflikten.
Es macht mich traurig zu sehen, was auf der Welt gerade geschieht. Menschen führen Krieg und im umkämpften Gebiet sind viele Kinder oft nie wieder die Väter. Und manchmal füllen sie gar ganze Familiengräber. Es ist schlimm, richte den Blick lieber von außen nach hin, weg von den Nachrichten und all diesen grausamen Ding. Weg von einer sich bekriegenden Welt, denn wahrer Frieden, er beginnt in uns selbst. Es wird schwer, einen Weg aus dieser Misere zu finden, wenn wir im Herzen erblinden und unsere Werte verschwinden. Drum lass nicht zu, dass durch das, was geschieht, der Hass in dir gedeiht. Trotz der Fassungslosigkeit über das unfassbar große Leid. Statt im Ansammeln von Luxusartikeln oder nutzlosen Wissen, sollten wir lieber hergehen und ein höheres Bewusstsein entwickeln. Den nächsten Liebe, wir sind davon zu fern. Und ich frage mich, haben wir denn wirklich gar nichts gelernt? Dachte mir oft, ergibt das alles überhaupt noch einen Sinn? Bis zu dem Tag, an dem ich aufgewacht bin. Bevor man das Brot in zwei Hälften teilt und der Streit sich dem Ende neigt, bekriegt sich der ganze Ententeich und lässt sich das Hemd vom Leib. Statt dass man sich die Hände reicht und sich den nötigen Respekt erweist. Denn wenn keiner mehr Verständnis zeigt, wo bleibt da die Menschlichkeit? Während die Bilder aus dem Fernseher uns blenden und sie uns immer weiter mit Märchen und billigen Werbungen ablenken, geschieht zu vieles auf der Welt. Bitte werdet wieder Menschen. Hört auf zu funktionieren, wir sind viel stärker als sie denken. Doch jedes Jahr, wenn dann die Wahlen beginnen, diskutieren sie, machen ihr Kreuz, doch sehen danach nicht mehr hin. Oder regen sich bloß lauter drüber auf, sitzen zu Hause auf der Couch und schreien noch Ausländer raus und warten pausenlos darauf, dass ein Paket durch ihren Türschlitz fliegt. Doch was bringt ihr Besitz, wenn die Welt erstmal in Trümmern liegt? Wie wollen wir bei diesem Blutvergießen der Jugend eine Zukunft bieten, wenn nur Ruinen noch zeigen werden, wo einst mal die Spuren verliefen? Abgebrannte Bäume anstatt Naturschutzgebieten, Stacheldrahtzäune um Wiesen, wo trotz Gießen keine Blumen mehr sprießen. Nächstenliebe, wir sind davon so fern, im Namen des Herrn haben wir denn wirklich gar nichts gelernt? Längst erwachsen und trotz zwei gesunder Augen so blind. Bis zu dem Tag, an dem ich aufgewacht bin. Bevor man das Brot in zwei Hälften teilt und der Streit sich dem Ende neigt, bekriegt sich der ganze Ententeich und reißt sich das Hemd vom Leib. Statt dass man sich die Hände reicht und sich den nötigen Respekt erweist. Denn wenn keiner mehr Verständnis zeigt, wo bleibt da die Menschlichkeit? Es ist halt so, was für ein Schwachsinn. Wer sagt, dass wir schwach sind? Wir sind das Volk. Drum lauf die Stufen hoch und schrei es laut vom Dachsims. Denn nur wenn wir wach sind, ist die Zukunft aus Gold. Während man sich unsere Freiheit einverleibt, alle streiten und da draußen weiterhin das Leid gedeiht. Sehen wir zu, und wenn wir dann auch noch das Bargeld abschaffen, kann man uns damit auch noch komplett digital überwachen. Wacht endlich auf! Bevor man das Brot in zwei Hälften teilt und der Streit sich dem Ende neigt, bekriegt sich der ganze Ententeich und reißt sich das Hemd vom Leib. Statt dass man sich die Hände reicht und sich den nötigen Respekt erweist, steht die Welt wieder am Wendekreis. Denn wenn keiner mehr Verständnis zeigt, ja, wo bleibt da die Menschlichkeit?
Zukunft aus Gold. Wenn man sich die Meldungen zum Klimawandel anschaut, fragt man sich auch, ist das alles Gold in der Zukunft, was wir da anrichten? Ich habe noch eine Meldung einzufügen, die sich wiederum mit dem 5. August beschäftigt, aber es geht ein paar Jahre mehr und weiter zurück. Denn im Jahre 1735 haben die Geschworenen eines Gerichts in New York John Peter Zenger vom Vorwurf der Verleumdung des Gouverneurs von New York freigesprochen. Nun werdet ihr zu Recht sagen, ja und, sowas passiert ja relativ häufig. Naja, es war damals eben nicht so häufig, denn dieses Urteil trägt ganz wesentlich zur Entwicklung der Pressefreiheit in den USA bei. Die wurde dann erst 1791, also 55 Jahre später, in den ersten Verfassungszusatz der Verfassung der USA aufgenommen. Hintergrund war folgender. Im Jahr 1733 gründete der besagte Zenger eine eigene Zeitung, das New York Weekly Journal, wohl auf Anregung von einigen Quäkern um den Rechtsanwalt James Alexander. Sie suchten eine eigene Plattform für ihre Unzufriedenheit mit dem neuen Gouverneur von New York, Sir William Cosby, und damit einen Gegenpol zum regierungstreuen Blatt seines ehemaligen Lehrherrn der New York Gazette. Und in dieser neuen Zeitung erschienen nun, von anonymen Autoren verfasst, eine Reihe von für die Obrigkeit wenig schmeichelhaften Artikeln. Nach dem damals ja noch geltenden britischen Recht war aber schon die Veröffentlichung regierungskritischer Aussagen strafbar, selbst wenn diese Aussagen wahr waren. 1734 wurde dann Zenger also wegen Verleumdung des Gouverneurs angeklagt und inhaftiert. Der Gouverneur nahm starken politischen Einfluss auf das Verfahren, beispielsweise durch die Auswahl zweier ihm wohlgesonnener Richter. Zengers Verteidigern, William Smith und James Alexander, wurde im Laufe des Verfahrens einfach die Lizenz entzogen, worauf Andrew Hamilton seinen Fall übernahm. Und am 5. August 1735 gab es dann zur Überraschung aller durch die Geschworenen einen Freispruch. Diese Entscheidung änderte an dem britischen Recht natürlich nichts, aber politisch war sie schon brisant, denn für die amerikanischen Siedler war das Verfahren der Beleg, dass eine freie Berichterstattung nötig war, um Machtmissbrauch aufzudecken und zu bekämpfen. Der Fall wurde daher zum Symbol für das Verlangen nach Pressefreiheit und wie gesagt ein wichtiger Schritt dahin, dass dann 1791 in dem ersten Verfassungszusatz die Pressefreiheit in den Grundrechtekatalog der Verfassung der Vereinigten Staaten aufgenommen wurde. Denn dieser Artikel, um den es da geht, verbietet dem Kongress, Gesetze zu verabschieden, die die Redefreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit oder das Petitionsrecht einschränken. Und außerdem verbietet der Artikel die Einführung einer Staatsreligion und die Bevorzugung und Benachteiligung einzelner Religionen durch ein Bundesgesetz. Soweit noch ein kurzer Blick in die Geschichte und einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Garantie der Pressefreiheit. Ich habe anschließend gleich einen Song, der beschäftigt sich mit etwas ganz anderem, aber er stammt von einem Geburtstagskind, das heute Geburtstag hätte feiern können, nämlich Angry Anderson, Suddenly.
That you would be the one Und Angry Anderson hätte seinen Geburtstag nicht nur feiern können, er kann ihn feiern. Er wird heute 79 Jahre alt, ist also 1947 geboren. Und wo wir gerade bei Geburtstagskindern aus der Musikgeschichte sind, dann habe ich noch anzubieten aus dem Jahre 1943 geboren eine US-amerikanische Sängerin, die ihre erste Single 1968 aufgenommen hat und zwei Jahre später, also 1970, mit einem Song einen der vordersten Plätze der Country-Charts erreichte. Und mit dem nächsten Song gelang ihr dann einer der größten Country-Hits aller Zeiten. Steht das so von einem Kritiker, der von Kris Kristofferson geschrieben worden ist. Diese Single wurde mehr als 2 Millionen Mal verkauft und brachte ihr einen Grammy und zahlreiche weitere Aufzeichnungen ein. Und diesen Song von Sammy Smith, den hören wir jetzt.
Take the ribbon from my hair, shake it loose and let it fall, laying soft against your skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time, help me make it through the night.
Sammy Smith, help me make it through the night, so heißt ihr Song. Und darauf passt dann vielleicht nicht so übermäßig gut, aber zeitlich passt es jetzt ganz gut. Wir haben noch 40 Minuten Sendezeit und ich kann mir jetzt erlauben, den dritten Teil der heutigen Wissenschaftsecke zu Folgen des Klimawandels einzuspielen. Über den Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und dem Absterben von Gletschern haben wir hier ja schon mehrfach geredet. Spektrum der Wissenschaft hat Ende Juni ergänzend darüber berichtet, dass schätzungsweise ab dem 29. Juni, also vor etwa einer Woche, die Schneereserven auf den Schweizer Gletschern für dieses Jahr aufgebraucht sind. Seither verlieren sie mit jedem Liter Schmelzwasser an Substanz. Das hatten die Experten der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft festgestellt. Und damit setzte sich ein Trend fort, der allein zwischen 2003 und 2022 mehr als 200 Quadratkilometer Eisfläche gekostet hat. Im Jahr 2026 war vorausgegangen ein schneearmer Winter.
den selbst späte Schneefälle im beginnenden Frühjahr nicht ausgleichen konnten. Im März lagerte sich zudem Sahara-Staub in großen Mengen auf den Bergen ab. Er verringerte die Albedo und begünstigte dadurch bereits früh durch zusätzliche Aufwärmung die Schneeschmelze. Das Wasser der Gletscher hilft normalerweise, sinkende Wasserstände und steigende Wassertemperaturen abzufedern. Freilich nur, solange es noch genügend Gletscherfläche gibt. Ihr Schwund könnte sich in dieser Hinsicht bereits bemerkbar machen, zumindest in Extremjahren. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis viele Gletscher als Wasserquelle ausfallen, schlicht weil sie verschwunden sind. Allein zwischen 1973 und 2016 gingen in der Schweiz über 1000 Gletscher komplett verloren. Bis 2100 könnten im besten Fall noch 12% aller Gletscher alpenweit existieren. Der Rest wäre komplett abgetaut. Und wie unser Leben mittelbar durch die Auswirkungen des Klimawandels in anderen Weltregionen beeinflusst werden kann, zeigt eine Untersuchung der Universität Addis Abeba in Äthiopien, über die Spektrum der Wissenschaft berichtet hat. Kessahun Tesfai, der dortige Pflanzengenetiker, sagt nämlich, ich zitiere ihn, Kaffee ist durch den Klimawandel akut bedroht. Zitat Ende. Nahezu der gesamte weltweit konsumierte Kaffee, 10 Millionen Tonnen der Bohnen jährlich, stammt von zwei Pflanzenarten, dem kräftigen und oft bitteren Robusta-Kaffee und dem im Geschmack feineren Arabica-Kaffee. Leider ist Arabica nicht sehr hitzebeständig. Schon bei einem Anstieg der Durchschnittstemperatur um wenige Grad Celsius brechen die Erträge stark ein. Robusta wiederum benötigt enorme Mengen an Wasser. Bei Trockenheit und Dürre sinken seine Erträge ebenfalls deutlich. Forscherinnen und Forscher rund um den Globus arbeiten mit Hochdruck daran, die Kaffeeernten zu sichern und damit auch die Existenzgrundlage zahlloser Kaffeebauern in Ländern mit niedrigem Durchschnittseinkommen. Sie möchten die Pflanzen widerstandsfähiger machen, experimentieren mit verwandten Pflanzenarten aus der Gattung Coffea und versuchen mit chemischen Tricks mehr aus den eingebrachten Ernten herauszuholen. Die äthiopische Regierung hat Schutzgebiete eingerichtet, um die natürliche genetische Vielfalt der Kaffeepflanzen zu bewahren. Mehr als 12.000 Arabica-Gewächse werden am Äthiopischen Institut für Diversität in Addis Abeba sowie am Äthiopischen Institut für Agrarforschung in Jimma kultiviert, um einen möglichst umfassenden lebenden Bestand aufrechtzuerhalten. Die äthiopische Regierung hofft darauf, dass diese Pflanzen das Ausgangsmaterial für gezüchtete oder genetisch veränderte Sorten liefern werden, die hohen Temperaturen und Trockenheit besser standhalten. Bislang jedoch führte der Klimawandel dazu, dass der Arabica-Anbau in immer höher gelegene Gebiete verlagert werden muss, weil es in tieferen Lagen schlicht zu heiß wird. Das stellt vor allem die Besitzer kleinerer Kaffeeplantagen vor große und manchmal unlösbare Probleme. Viele von ihnen werden über kurz oder lang gezwungen sein, andere Kaffeepflanzen anzubauen, die dem Klimawandel besser widerstehen. Fachleute kennen 134 wilde Coffea-Arten, von denen einige aufgrund ihrer Wärme und/oder Trockenresistenz künftig interessant werden könnten. Darunter auch Coffea liberica und Coffea excelsa. Der Botaniker Aaron Davis von den British Royal Gardens in London hat seit den späten 1990er Jahren verschiedene Forschungsprojekte geleitet, die darauf abzielten, sämtliche wild wachsenden Coffea-Spezies zu finden und zu dokumentieren. Dafür reiste Davis kreuz und quer durch Afrika und Madagaskar und durchforstete die historische Pflanzensammlung der Royal Botanic Gardens nach längst vergessenen Exemplaren. Er und seine Mitarbeiter haben schätzungsweise jede dritte Coffea-Art wissenschaftlich beschrieben, die in Fachkreisen bekannt ist. Davis hat Kaffeeanbaugebiete auf der ganzen Welt besucht, um zu sehen, ich zitiere, wo die Farmer mit existenziellen Problemen konfrontiert sind und wie sie damit zurechtkommen. Zitat Ende. Das schildert er. Diejenigen, die Erfolg haben, sind meist jene, die auf den Anbau anderer Spezies umsteigen. Die Kaffeeindustrie stand solchen Veränderungen früher skeptisch gegenüber. Kein Wunder. Es gelingt nur selten, Wildpflanzen zu finden, die sich in ertragreiche Kulturpflanzen verwandeln lassen, welche dann wiederum schmackhaften Kaffee liefern. Unterdessen suchen Fachleute nach Wegen, mehr aus den schrumpfenden Arabica-Ernten herauszuholen. Kaffee feiner zu mahlen ist zum Beispiel ein Weg. Andererseits kann gröber gemahlener Kaffee auch mehr von seinen Inhaltsstoffen in einen Espresso abgeben, was aber nur geschieht, wenn das Pulver einem Druck von maximal 7 Bar ausgesetzt wird. Eine typische Maschine in einem Café arbeitet aber bei etwa 10 Bar. Die chemischen Verarbeitungsverfahren haben wohl einen großen Einfluss darauf, welche alternativen Kaffeepflanzen man erforscht und wie sich aus ihnen begehrte Produkte herstellen lassen. Das jedenfalls meint Christopher Hendon, Materialwissenschaftler an der University of Oregon. Danach stecke generell die Wissenschaft des Kaffees noch in den Kinderschuhen und es mangle an reproduzierbaren und objektiven Messmethoden. Die Zusammensetzung eines Gebräus zu ermitteln ist eine große Herausforderung, schildert Hendon. Und einen Geschmack objektiv zu bewerten fällt ebenfalls schwer. Zitat Ende. Eine typische Tasse Kaffee könne mehr als 2000 verschiedene Arten organischer Verbindungen enthalten. Und deren Konzentrationen könnten sehr stark variieren, je nachdem wie und wo die Pflanzen angebaut und verarbeitet werden.
Soweit die Wissenschaftsecke von heute. Ich komme zu einem ganz anderen Thema. Am vergangenen Montag ist in Erfurt mal wieder hört sich so, als ob das eine Alltagsgeschichte wäre. Das ist es natürlich gar nicht. Es sind Stolpersteine verlegt worden. Und diese Stolpersteinverlegung an zwei Adressen in Erfurt hat sich Jana angeschaut und hat daraus eine Reportage gemacht. Und diese Reportage hören wir, nachdem wir jetzt erst einmal eine dazu passende Musik von der String Company hören. Die ist Minor Swing. Thank you.
Ba-ba-da-ba-da-ba-ba.
Heute hier zusammen, um die Erinnerung an 6 jüdische Mitglieder der Erfurtischen Stadtgesellschaft, die von den Nationalsozialisten verfolgt, vertrieben und ermordet worden sind, für die Gegenwart und die Zukunft unhintergehbar sichtbar zu machen. Namentlich Dr. Hedwig Pintus und Siegfried Pintus. Hier Adolf-Hess-Straße 24. Lotte Herzberg und Dr. Louis Herzberg, Eva Herzberg und Hanna Herzberg in Gustav-Adolf-Straße 2. Wir freuen uns vor allem sehr, wie zahlreich Sie als Angehörige, Verwandte und Freunde der Familien Herzberg und Pintus nach Erfurt gekommen sind, nämlich Kathy und Dr. Alex Miller, Mike Miller, Lisa, Seth, Hanna und Grant Morgan, Dr. Stephen und Joanne Lamb, Professor Dr. René Florsheim, Dr. Ken und Bonnie Shea, Dr. Becker und Matthew Rodriguez, Mike, Carlin und Kevin Smith.
Mit diesen Worten eröffnete Professor Dr. Sabine Schmulinski von der Universität Erfurt am Montag, dem 3. August, eine Gedenkstunde, die Verlegung von 6 neuen Stolpersteinen zum Gegenstand hatte. Sie begrüßte vor allem die zahlreichen Gäste, die aus dem Ausland, besonders den USA, gekommen waren, um ihrer Vorfahren und Angehörigen zu gedenken, die von der nationalsozialistischen Verfolgung betroffen waren. Wegen der Zusammensetzung der Teilnehmenden wurden die Beiträge teils Englisch, teils Deutsch, aber auch teils bilingual gehalten. Mit wenigen Ausnahmen nutzen wir hier an der Stelle die deutschen Teile der Veranstaltung. Sabine Schmulinski wies in ihrer Einführung noch einmal auf die Bedeutung dieser Stolpersteine hin, die nicht nur für sich, sondern insgesamt eine größere Bedeutung haben. Und sie hat den Beginn der Geschichte gerade dieser neuen Erfurter Stolpersteine skizziert.
Ich möchte uns alle daran erinnern, dass die Menge der unterschiedlichen sozialen Beziehungen und Interaktionen integraler Bestandteil von Gunter Demnigs Projekt Stolpersteine als ein Kunstdenkmal, Zitat, ist. Die Gesamtheit dessen entwickelte sich zu einer sozialen Skulptur, in seinen eigenen Worten, und bleibt dies weiterhin. Als einen Faden im Gewebe dieser sozialen Skulptur möchte ich Frau Dr. Andrea Wittkampf nennen. Sie hat Hannah Shays Tagebuch gefunden und sie, liebe Familienmitglieder und Verwandte, sie hat jüngst in zweiter, erweiterter und veränderter Auflage die Ausgabe und Erschließung des Tagebuchs im Berliner Verlag Hendrich und Hendrich besorgt.
Andrea Wittkampf griff diesen Gedanken auf und wandte sich dann an die angereisten Familienangehörigen, um noch einmal die Geschichte zu schildern, derer es bedurfte, um die Familiengeschichte wieder zum Leben zu erwecken.
Zunächst möchte ich mich für die weite Anreise bedanken, die zeigt, wie sehr die heutige Stolpersteinverlegung wertgeschätzt wird. Danke. Eure Mutter, Großmutter, Urgroßmutter Hanna Schei, geborene Herzberg, wäre vor wenigen Tagen am 26. Juli 100 Jahre alt geworden. Sie und ihre Familie sollen in Erfurt nicht vergessen werden. Und deswegen sind wir jetzt hier. Als ich vor wenigen Jahren die Archivalien der Ursulinenschule in die Hände bekam, ahnte ich nicht, dass ich mir ein neues historisches Kapitel erschließen würde, das Leben von Hanna Schey. 2 kleine Meldekarten der Schule waren es, 2 unscheinbare Dokumente der Schülerinnen Eva und Hanna Herzberg, die 1935 diese Schule verließen, um mit ihren Eltern in die Niederlande zu flüchten. Und doch eröffneten sie mir einen sehr privaten Blick in die tiefen Abgründe der Shoah. Wir stehen hier vor dem Haus, in dem Hannas Großeltern, Dr. Hedwig und Siegfried Pintus, wohnten. Der Name Pintus ist mit dem Kaufhaus römischer Kreise, heute Anger 1, dessen Mitbegründer und Inhaber Siegfried war, auf das Allerengste verbunden. In der jüdischen Gemeinde war er jahrelang Vorsitzender, während Hedwig verschiedene wohltätige Vereine der Gemeinde unterstützte. Gleich gehen wir zum Wohnhaus von Dr. Luis, Lotte, Eva und Hanna Herzberg. Lotte war die zweite Tochter des Ehepaar Pintus. Luis arbeitete in der Verwaltung des römischen Kaisers und Lotte als Wohlfahrtspflegerin. Die Familie war nicht religiös gebunden und Luis war aufgrund seiner Erfahrungen im Ersten Weltkrieg zum Pazifisten und Sozialisten geworden. Diese Haltung brachte ihn schnell ins Visier der Nazis. Vor der Verhaftung von einem Nachbarn gewarnt, floh die Familie im März 1933 zunächst in die Schweiz. Nur wenige Stichworte zu den weiteren Schicksalen. Ab 1935 lebte die Familie Herzberg in den Niederlanden und erlebte nach 1940, als die Wehrmacht das Königreich erobert hatte, die Stationen der Judenverfolgung. Schulverbote, Zwangsumzüge, weil die Juden in Amsterdam ghettoisiert wurden, Stigmatisierung durch den Judenstern, Internierung in Westerbork, Deportation nach Theresienstadt und Auschwitz, wo Luis 1944 ermordet wurde. Die drei Frauen wurden zur Zwangsarbeit gezwungen und wurden letztlich im KZ Mauthausen bzw. dem Außenlager Lenzing in Österreich befreit. Im Oktober 1945 trafen Lotte, Eva und Hanna in den Niederlanden wieder aufeinander. Lotte und die Töchter begannen 1947 in den USA ein anderes Leben. Das Ehepaar Pintus erlebte unterdessen hier in Erfurt Ausgrenzung und Judenhass. Das Kaufhaus wurde boykottiert und schließlich 1937 unter Wert arisiert. Siegfried Pintus verstarb nur einen Monat später. Hedwig übersiedelte 1939 zu ihrer Familie in die Niederlanden und schied aus dem Leben aus, nachdem sie erfahren hatte, dass ihre Schwester in den Osten deportiert worden war. Eure Familienmitglieder wurden durch den Terror der Nazis entrechtet, verfolgt und getötet. Wir werden ihr Andenken bewahren.
Es sprachen dann mehrere der Familienangehörigen über die Bedeutung, die diese Zusammenkunft und diese Stolpersteinverlegung für sie haben. Stephen Lamp, aktuell der Senior der Familie, erzählte, wie wichtig für ihn das über die Grenzen hinweg bestehende Zusammengehörigkeitsgefühl der Herzen sei und wie sehr er sich auch über die Buttons mit der Aufschrift Omas gegen Rechts gefreut habe. René, Tochter von Eva Herzberg, berichtete, was ihre Mutter ihr von ihren Erfahrungen erzählt hatte und von Erfurt. Und dass sie deswegen 1993 erstmals nach Erfurt reiste und seither schon 8 oder 9 Mal wieder hier war. Sie berichtete aber auch von den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, zum Beispiel in den USA, wo eine Regierung an der Macht ist, welche unterscheide zwischen wertvollen und weniger wertvollen Menschen. Sie hofft und sagt, dass die Welt lerne, dass Unterschiede zwischen Menschen zu schätzen sind. Diese Beiträge waren allesamt Englisch und deswegen nehmen wir an dieser Stelle die Originaltöne nicht in diesen Bericht auf. Aber Ken Shay, Sohn von Hannah, war es ein Anliegen, seine Gedanken auch auf Deutsch zu sagen, und aus diesem Beitrag haben wir die wichtigsten Passagen zusammengestellt.
Bitte verzeihen Sie mir, aber meine Deutschkenntnisse erlauben es mir nicht, ohne Ablesen von Notizen mit irgendjemandem auf Deutsch zu sprechen, geschweige denn mit einer Gruppe dieser Große. Es war mir jedoch, aber es war mir jedoch wichtig, mich in Ihrer Sprache auf Deutsch an Sie zu wenden, um Ihnen meinen aufrichtigen Dank für diese Zeremonie und Ihre Teilnahme daran auszusprechen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich die Zeit genommen und die Reise auf sich genommen haben, um hier zu sein. Zunächst einmal ein grenzenloser Dank an Günter Demnig für seine Vision, seine Kunstfertigkeit und seine herzliche multinationale Hommage an all jene, deren Leben so negativ beeinflusst würde. Mein besonderer Dank gilt den Sponsoren für ihre selbstlose Bereitschaft und Großzügigkeit, mit der sie den Stolperstein zu Ehren meiner Mutter Hanna Herzberg-Shea, meine Tante Eva Herzberg-Florsheim, meines Großvaters Dr. Louis Herzberg, den ich leider nicht kennenlernen durfte, und meiner Großmutter Lotte Herzberg-Lahm, meiner Omi, unterstützt haben. Und nicht zuletzt, aber nicht an diesem Ort, meine Urgroßeltern Hedwig und Siegfried Pintus. Und ganz besonders möchte ich Dr. Andrea Wittkampf danken, die maßgeblich zum Gelingen dieses Projekts beigetragen hat und die mir und meiner Schwester diese Veranstaltung vorgeschlagen hat. Beim Schreiben dieser Zeilen kam mir ein Gedanke, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Der Name Stolperstein soll die Idee vermitteln, dass jeder, der in den kommenden Jahren an diesem Ort vorbeikommt, beim Stolpern über den Pflasterstein an die einzigartigen und kostbaren Leben erinnert wird, die in den 1930er und 40er Jahren durch die Politik und das Vorgehen der Nazis während ihrer Säuberung Europas so grausam zerstört wurden. In diesem Sinne ist das Stolpern eine Handlung der Vorbeigehenden. Aber man kann den Stolperstein auch anders betrachten. Für all jene, die wie meine Mutter, Tante und Großmutter ihre Vertreibung und die darauf folgenden schweren Schicksalsschläge überlebt haben, symbolisiert der Stolperstein ein Strahlhelm im Leben der Person, deren Name auf dem Stein steht. Er erinnert uns daran, dass ihr Leben durch die Vertreibung nicht beendet würde. Vielmehr hatten sie das Glück, sich wieder aufzuraupeln und in einem neuen Land und neues Leben und neue Familien zu gründen. Ein Leben und neue Familien, die ohne dieses Strauchhelm nicht hätten existieren können. Der Stolperstein erinnert somit an diese unglaublich glückliche zweite Chance, die diese drei Freuden so bestmöglich nutzen, wofür ich und meine Schwester, unsere Kinder, seine Kinder, meine Cousins und Cousinen, meine Tante und Onkel, meine Nichten und Neffen und alle, die nach uns kommen, unermesslich dankbar sind.
Die Gedenkzeremonie wurde an beiden Standorten der Stolpersteinverlegung, also in der Alfred-Hess-Straße 24 und in der Gustav-Adolf-Straße 2, mit jüdischer Trauermusik und einem Gebet begleitet. Damit schließen wir diesen Bericht ab.
El male rachamim shochen bamromim Am zemen khane khuna al kan fe hashina be malot kedoshim utorim ke zohar arakiya maschirim לנשמת לואיז לוטך הנבאבה שהלך לעולמם בגן עדן תהי מנוחתם לכן בעל הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים ויצרור מצדור החיים את נשמתם אדוני הוא נחלתם וינוח בשלום על משכבם ונאמר אמן. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך חירותך וימליך מלכותך בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתחלה ויתחלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ביתחתה ושירתה, תושפחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.
Das war noch einmal die String Company mit dem Thema aus dem Film Schindlers Liste. Eine kurze Ergänzung sei vielleicht noch erlaubt. Wer in der Alfred-Hess-Straße 24, wer vor dem Haus steht und diese Stolpersteine sieht, der kann auch gerne mal den Blick etwas weiten und auf das danebenliegende Haus Nummer 24a schauen. An diesem findet sich nämlich ein Gedenk eine Gedenktafel an der Hauswand, und auf dieser Tafel steht: In diesem Anwesen haben politische Häftlinge von 1945 bis 1951 unter dem Terror des NKWD und des Staatssicherheitsdienstes der DDR gelebt und gelitten. Sie wollten Freiheit und Menschenwürde. Und das Ganze ist dann unterzeichnet von der Vereinigung der Opfer des Stalinismus e.V. und von Rat und den Bürgern der Stadt Erfurt. Wenn man also beide Häuser zusammensieht, hat man gewissermaßen ein Ensemble von Gedenken an zwei unterschiedliche Zeiten mit unterschiedlichen Voraussetzungen, aber immer mit Leid von Menschen verbunden. Damit beende ich diesen Teil dieser Reportage von Jana, der wir ganz herzlich danken dafür, dass sie es so gut zusammengeschnitten hat. Und aus der Vergangenheit noch einmal ein Lied, das in die Zukunft weist und von Montreal angeboten wird.
Und plötzlich reden alle über Zukunft, als hätte man's nicht immer schon geahnt. Ohne Zukunft ist man bald am Ende. Zu Recht wurde da immer vorgewarnt. Viele Menschen haben von Natur aus so viel Zukunft ohnehin nicht mehr. Leider kümmert sie die Zukunft derer, die noch sehr viel hätten, nicht so sehr. Mein Nachbar, der sagt, Zukunft gäb's für alle. Da hat er wohl zum Teil ja auch recht. Doch muss man sich auch manchmal um sie kümmern. Ohne Pflege wird sie gern mal schlecht. Ich persönlich hab nichts gegen Zukunft. Im Gegenteil, ich bin großer Fan. Ich sag immer, Zukunft ist die beste. Ohne sie ist halt so gut zu kennen.
Ein Zukunftssong. Und ich komme trotzdem, weil wir jetzt gerade wieder in die Zukunft und in die Vergangenheit geguckt haben, das eine ist wahrscheinlich ohne das andere immer nur schwer möglich, noch einmal ganz kurz auf ein wichtiges Geburtstagskind von heute. Aus meiner Sicht, was die kulturelle Seite anlangt, eins der wichtigsten vielleicht heute. Denn vor 120 Jahren, am 5. August 1906, ist John Huston geboren worden. John Huston, der seit 1964 dann die irische Staatsangehörigkeit besaß, der hatte eine 60-jährige Laufbahn als Regisseur insbesondere, aber auch als Schauspieler, und er wurde zu einem stilbildenden Filmemacher des amerikanischen Kinos. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören die Humphrey Bogart Filme, Die Spur des Falken, damit ist er richtig bekannt geworden, Der Schatz der Sierra Madre und African Queen. Er gilt vielen als exemplarischer Regisseur des Film Noir, des schwarzen Films, und nach Ansicht eines Kritikers gab es eigentlich kaum einen US-Regisseur, der so viel zur Erfindung und zur Erneuerung des Kinos beigetragen hat wie John Huston. Er bekam 1941 die Chance, einen ersten eigenen Film zu drehen, und als Drehbuchautor und Regisseur adaptierte er Dashiell Hammetts Krimi »Der Malteser Falke«, zum dritten Mal übrigens für die Leinwand. Der Film, in der deutschen Übersetzung »Die Spur des Falken«, war ein überwältigender Erfolg. Er machte aus Humphrey Bogart einen Star und gilt heute als Musterbeispiel für den Film Noir sowie als einer der größten Detektivfilme. Einen großartigen Erfolg feierte Huston auch 1948 mit Der Schatz der Sierra Madre. Diese Charakterstudie über die Gier nach Reichtum brachte Huston gleich zwei Oscars und seinem Vater Walter Huston den Oscar für die beste Nebenrolle. An John Huston erinnere ich hier zum Schluss dieser Sendung mit dem Thema des Malteser Falken, mit dem ich diese Sendung beende, mich von euch verabschiede und euch wie üblich wünsche, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal, euer Reino.